Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Es gibt nicht viele Personen, die sowohl journalistisches als auch fiktionales Erzählen beherrschen und die auch regelmäßig zwischen den beiden Disziplinen hin und her wechseln. Nora Gantenbrink ist so jemand. Heute ist sie Redakteurin beim Spiegel, jahrelang war sie Reporterin beim Stern. Ihre Reportagen haben einige renommierte Preise gewonnen. Genauso lange, wie sie Realpassiertes aufdeckt und beschreibt, denkt sie sich aber auch schon Figuren und Geschichten aus. Ihr Kurzgeschichtenband Verficktes Herz erschien 2013, ihr Roman Dead 2020. 2021 schrieb sie gemeinsam mit Jerks-Autor Johannes Boss ihre erste Serie für ZDF Neo, Deadlines. Mittlerweile gibt es 3 Staffeln. Ihre neue Serie heißt Keks und ist letzte Woche bei Join gestartet. Im Mittelpunkt steht Younes, gespielt von David Ali Raschet. Der ist aus Hannover nach Hamburg gezogen und kommt dort auf eine Brennpunktschule in Wandsbek. Gemeinsam mit seinen neu gewonnenen, Freunden Shirin, Amadou und Rocky baut er jede Menge Mist, setzt sich gegen die sadistische Schulleiterin Frau Bischof zur Wehr und schlägt sich mit dem wohlmeinenden Lehrer Herrn Schneider und Charakteren wie dem Dealer Ufuk herum.
Hey!
Schuh!
Hey! Younes!
Hey!
Neu!
Was geht? Rocky!
Wie heißt du?
Ich bin Amadou.
Und jetzt? Bleibt ihr da sitzen oder was?
Von Nora wollte ich natürlich wissen, wie es zu dieser Konstellation kam und wie der Schreibprozess der teils improvisierten Comedy-Serie aussah. Das gibt's gleich zu hören. Und in der Medienkritik geht es dann noch einmal um einen ehemaligen Journalisten, der ins fiktionale Fach gewechselt ist. Volker Kutscher, Autor der Gerion-Rath-Romane, die die Vorlage für die Serie Babylon Berlin bilden. Ihm hat der RBB einen neuen Podcast gewidmet, der Zerfall Babylons. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Nora.
Hallo Alex.
Ich finde das bemerkenswert, wenn man sich deine Biografie anschaut, wie mühelos du zwischen Journalismus und Fiktion zu wechseln scheinst. Wie balancierst du denn diese beiden Seiten von dir?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe tatsächlich eigentlich ganz klassisch immer gedacht, ich werde halt, also ich hatte so den großen Traum, halt Reporterin zu werden. Und wollte natürlich schon auch irgendwie zum Spiegel oder irgendwo hin, wo man halt viel Zeit hat und so weiter und so fort. Ich war ja nach dem Studium auf der Herrn-Renan-Journalistenschule und dachte auch, dass ich diesen Weg halt einschlage und habe mich auch darauf gefreut. Und diese ganzen anderen Sachen wie die Drehbücher kamen wirklich tatsächlich einfach ja so en passant dazu. Auch tatsächlich durch einen Zufall bin ich da so reingerutscht. Und ich habe dann gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich kann es ja mal ausprobieren, weil zur Not, ich bin Reporterin und wenn ich da jetzt total hart gesagt verkacke oder das auch gar nicht lustig ist oder gut, was ich schreibe. Und tatsächlich hatte ich da aber ein Talent und bin dann immer weiter eigentlich in diese Drehbuchrichtung und irgendwann, also das war schon weiter vorher, habe ich eben auch ein Buchangebot bekommen. Und ja, also diese ganzen zusätzlichen fiktionalen Arbeiten, das war eigentlich gar nicht so geplant, aber ich habe dann gemerkt, das macht mir Spaß, das liegt mir auch und warum soll man eigentlich nur einen Job haben, ne?
Aber sind das Sachen, die auch so in deinem Kopf rumspuken sozusagen, dass du so zwei Seiten von dir hast, so auf der einen Seite interessierst du dich für Sachen, die wirklich passiert sind und auf der anderen Seite kommen dir Ideen für Figuren, für Geschichten?
Ja, tatsächlich schon. Also ich kann das natürlich ganz, ganz klar trennen. Als Journalistin gehe ich eben irgendwo hin. Wir haben ja auch hier beim Spiegel einfach ein sehr hartes Fact-Checking und so weiter und so fort. Also natürlich limitiert mich in meiner Arbeit, wenn man das Limitierung nennen darf, aber natürlich limitiert mich immer die Wirklichkeit so. Und bei den fiktionalen Projekten, ja klar, da kann ich natürlich aus den Vollen schöpfen und ich finde das so einen ganz guten Ausgleich tatsächlich. Also und natürlich auch, ich bin ja vor allem Comedy-Autorin, das ist natürlich auch manchmal drüber oder was weiß ich, aber ich finde da so ein Ventil zu haben, um bestimmte Sachen dann irgendwie auch anders darzustellen, das macht mir wirklich einfach unfassbar Spaß. So.
Also es sind wirklich auch sozusagen unterschiedliche Muskeln, die du dafür verwendest.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz unterschiedlich. Ich weiß ganz genau, das ist jetzt meine Rolle als Reporterin. Das ist meine Rolle, wenn ich ein Buch schreibe. So, dann sitze ich ja, also und natürlich ist der Unterschied, wenn ich ein Buch schreibe oder auch ein Drehbuch, da sitze ich vor einem weißen Blatt und natürlich, da bin ich die Göttin meines eigenen Universums. Also da kann ich ja machen, was ich will. So, da limitiert mich ja, also irgendwann sagt natürlich auch mal der Sender so, hier, das ist mir zu abgedreht oder was weiß ich. Aber ansonsten kann ich ja erstmal da schreiben, wie mir das gefällt. So, und das ist natürlich auch toll.
Gibt es trotzdem was, was du aus dem Journalistischen ins Fiktionale mitnimmst oder umgekehrt?
Naja, ich würde schon sagen, dass auch andere Comedy-Autorinnen sicherlich, also ich habe schon viele Dinge, die ich aus der Wirklichkeit übernehme oder anlehne oder Situationen, die man dann eben auch fiktionalisiert oder verändert. Aber also um jetzt auch im Bereich bei der Comedy zu bleiben, ist es schon zum Beispiel schon so, dass wenn mir irgendetwas passiert, ja, also mich irgendjemand blöd im Bus anmacht oder ich auf dem Amt bin und irgendwie, also skurrile Situationen passieren, dann denke ich schon so, ah ja, daraus mache ich dann halt Comedy. Oder dass man irgendwie einen Dialog hört und denkt, ah, das könnte man weiterspinnen oder das ist auch eine gute Kurzgeschichte oder so. Also Dinge, die an der Wirklichkeit irgendwie angelehnt sind und die man dann fiktionalisiert, ich glaube, das machen eigentlich doch alle. Also außer man schreibt vielleicht Science Fiction oder so.
Und umgekehrt, also dass du gelernt hast auch, wie man in Reportagen und anderen nicht fiktionalen Formaten das so schreibt, dass es eine gute Geschichte ergibt?
Naja, also die Dramaturgie, also das, was man auch für eine 5-Seiten-Geschichte im Spiegel braucht, zum Beispiel jetzt einen spannenden Einstieg oder also dramaturgische Kniffe sind natürlich, egal ob man Fiction oder Non-Fiction macht, einfach erstrebenswert. Also das auf jeden Fall. Also man will ja, egal ob das jetzt eine fiktionale oder eine non-fiktionale Geschichte ist, möchte man ja im besten Fall, dass die Leute den Text lesen, den Podcast hören oder die Serie gucken. Also, dass man sich fragt, wie schreibe ich was auf, das sollte man sich, und das fände ich auch erstrebenswert, wenn das alle machen, ja, immer fragen, bei allem, was man produziert, oder? Damit sich die anderen einfach nicht langweilen. Also, ich möchte mich persönlich auch nicht langweilen. Und es gibt auch viele Bücher, da lese ich 5 Seiten und da denke ich, nee, das lese ich jetzt nicht weiter.
Kommen wir mal zu den Serien. Wir haben es ja schon gesagt, Keks ist deine 2. Serie. Mhm. Deadlines habt ihr zuerst für ZDF Neo und dann ab der 2. Staffel, glaube ich, für die ZDF Mediathek geschrieben. Keks läuft jetzt auf Join. Hat denn dieser Umstieg vom linearen Fernsehen auf Streaming irgendeinen Unterschied gemacht?
Die waren immer eigentlich vor allem, also Deadlines war für ZDF Neo und auch vor allem für die Mediathek. Also wir sind da zwar auch auf ZDF Neo gelaufen, aber das ist ein Spartensender, also und natürlich jetzt nicht ZDF 2015, ne, kein Premiumplatz. Also ich habe eigentlich schon von Anfang an Serien gemacht, ja, also ich mag ZDF Neo total gerne, aber ich habe eher für die Mediatheken produziert. Deswegen kann ich das gar nicht beantworten, weil auch Keks läuft bei ProSieben später, aber da muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, ein bestimmtes Publikum guckt es eher in den Mediatheken, ja. Aber das ist mir auch persönlich total egal, wo die Leute irgendwas gucken. Also ich hatte jetzt nie den Traum, um 20.15 Uhr irgendwo in der ARD zu laufen oder so. Das ist mir tatsächlich egal, solange die Leute das gucken und das gut finden.
Hattet ihr beim Schreiben für Streaming auch das Gefühl, dass ihr für Streaming schreibt, dass man da bestimmte Möglichkeiten hat?
Ja, klar. Also natürlich überschreibt man, also ich habe jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal ein Kinodrehbuch geschrieben. Das ist eine ganz andere Dramaturgie, ein ganz anderer Aufbau, wie man die Geschichte erzählt, als wenn man sagt, ich habe 8 Episoden à 20 oder 25 Minuten oder 30 Minuten. Also natürlich ist die Form total wichtig und natürlich musst du dir bei jeder Geschichte die Frage stellen, wie erzählst du sie? Und natürlich macht es einen extremen Unterschied, ob das ein 90-Minüter ist oder eben eine Serie. Und es macht auch einen extremen Unterschied, ob es eine 25-minütige Episodenserie ist oder 45 Minuten.
Streaming hat ja auch so diesen Ruf, dass das eher was ist, was Leute in Nischen stärker entdecken können. Ist das auch was ihr so beim Schreiben vor Augen habt, dass ihr für ein ganz bestimmtes, nicht unbedingt das größte, breiteste Publikum schreibt?
Ich weiß nicht, ob das immer so erstrebenswert ist, an die Zielgruppe zu denken. Natürlich denkt man sie in der Konzeption mit. Aber wenn ich dann schreibe, denke ich nicht die ganze Zeit, gefällt das jemandem. Aber als Beispiel, bei Keks haben wir ja am Anfang Dialogdrehbücher geschrieben und irgendwann haben wir uns dann gedacht, also auch zusammen eben im Team beschlossen, dass wir gedacht haben, es ist einfach komisch, also auch wenn es nur ein paar Jahre sind, aber dass Leute, die einfach älter sind als die Personen, die das spielen, dann Dialoge vorgeben oder Begriffe und sollen der Cast, der viel jünger ist, doch einfach so reden, also um es einfach authentischer zu machen. Und das finde ich zum Beispiel total die richtige Entscheidung.
Das heißt, wie sehen denn solche Drehbücher aus, auf denen dann improvisiert aufgebaut wird?
Bei einem Impro-Drehbuch, also wie wir das jetzt für Keks geschrieben haben, die sind so wie bei Jerks oder den Discountern, also es ist eher in so einer Romanform geschrieben eigentlich. Also es ist schon pro Szene, aber es steht dann da irgendwie, Younes sitzt auf der Bank, Shirin kommt, sie fragen sich, wo Rocky ist, sie beschließen, ihn zu suchen oder so. Und dann haben das die Schauspieler, also das ist jetzt sehr verkürzt, ne? Aber überlegen eben, oder man sagt, Rocky und Amadou sitzen auf der Bank, es kommt zu Streit, ne? Sie reden über dies und das, also aus dem und dem Grund kommt zum Streit und dann improvisieren die das eben. Also es ist nicht ganz explizit, welches Wort sie dort sagen sollen. Und das führt natürlich zu einer höheren Authentizität. Oft, nicht immer.
Und bist du dann beim Dreh dabei und versuchst das noch so ein bisschen zu steuern oder machen das die Regisseure oder wie läuft das?
Nee, also bei uns war Leo Fuchs ja eben der Regisseur auch mit immer im Writers Room und hat auch die Geschichten mitentwickelt und der ist da schon sehr eingebunden. Also der weiß alles und wie wir uns das vorgestellt haben und gedacht haben und der setzt das dann um und da habe ich auch vollstes Vertrauen. Ich fand auch, dass er das fantastisch gemacht hat. Ich habe ein paar Mal eben auch die Dreharbeiten, weil die ja hier in Hamburg waren und ich in Hamburg lebe, besucht. Aber da muss man dann auch vertrauen auf die Regie und sich Leute suchen, die da ein ähnliches Humorverständnis haben. Und ich finde, das hat er fantastisch gemacht.
Und habt ihr dann trotzdem manchmal sowas wie, also ich meine, die Sachen müssen ja auch aufeinander aufbauen, dass in dem Drehbuch dann steht, bestimmte Begriffe müssen aber fallen oder bestimmte Impulse müssen aber gesetzt werden?
Ja, so, also man hat natürlich eine Szene, weil es gibt ja auch eben ein horizontales Storytelling und natürlich müssen, also man weiß bei der Szene, wofür steht sie, wo beginnt sie, was für ein Schlusswort muss auch fallen, um eben auch einen Witz zu erzeugen oder einen Gag oder eine Überleitung. Also es ist schon, das klingt jetzt so sehr wild, aber das ist schon, also quasi das, was sie sagen, ist frei. Aber wo die Szene beginnt und wo sie endet, das ist schon sehr klar strukturiert und so muss es auch sein.
Das ist ja schon eigentlich eine sehr kollaborative Art des Schreibens, ne? Du gibst sozusagen die Idee vor, aber die SchauspielerInnen sind dann im Endeffekt die Co-Autoren ein Stück weit auch.
Ja, und das finde ich aber auch gut, also weil so wird ja auch so eine Serie, also so zu so einem Gemeinschaftsprodukt, also ich meine, das ist ja auch anders, als wenn ich jetzt eine 5-Seiten-Geschichte im Spiegel schreibe, dann ist das mehr so mein oder ein Buch, aber ich finde gerade, und das liebe ich auch ehrlich gesagt an diesem neuen Drehbuchberuf, den ich habe, das ist halt Teamwork. Also die Art von Serien, die ich bislang gemacht habe, da muss man immer darauf vertrauen, dass eben jedes Gewerk für sich funktioniert. Das macht aber ja auch Spaß. So, also auch beim Drehen hatten die total Spaß. Die haben sich in manchen Szenen einfach wirklich Schrott gelacht. So.
Du hast ja den Titel Head-Autorin. Was heißt denn das eigentlich konkret dann?
Head-Autorin bedeutet, dass man quasi ja die finale Entscheidungsmacht hat man sitzt ja auch manchmal im Writers Room und der eine sagt, ich finde das besser und der andere sagt, ich finde das besser und das besser so und am Ende braucht man halt einen, der sagt so, oder eine, wir haben jetzt die zwei Möglichkeiten, aber wir gehen jetzt den Weg, so, oder ja, genau, also ich war dann auch in den Calls eben mit dem Sender und habe dann eben das Senderfeedback eingearbeitet. Also es ist so wie, man kann ja nicht, wir hatten jetzt einen relativ kleinen Writers Room mit eben drei Autorinnen und Autoren und eben Leo Fuchs, dem Regisseur. Aber man kann ja nicht, also es wird keine Serie gut, wenn man nicht irgendwie eine gemeinsame Spur dann findet. Und das macht dann schon Sinn, dass das dann eine in der Hand hält.
Was war denn die Initialzündung eigentlich für Keks?
Die Initialzündung war, dass Pyjama Pictures, also die Produktionsfirma von Christian Ulm und Carsten Kelber, die hatten eben, also es gibt ein Format, das ist ganz anders als Keks schon, aber also es ist ein holländisches Format, das heißt Harris. Und ich glaube, das lief da auf YouTube, will aber nichts Falsches sagen. Aber jedenfalls ist das so ein bisschen gewesen wie bei Discounter oder bei Jerks, dass es eben so ein ähnliches oder ein Format gibt, was eben so die Inspiration dafür war, für Keks auch. Also es ging darum, dass halt eben es vier Schülerinnen gab und die Serie spielte eben nicht im Klassenraum, sondern eben außerhalb. Also es geht ja um Schulalltag in der Serie, aber das Besondere ist eben, dass sie nicht im Englischunterricht sitzen oder im Deutschunterricht, sondern dass es eigentlich der Schulalltag immer außerhalb des Klassenraums dargestellt wird. So. Und in dieser Anlehnung, also die Serie ist schon auch anders, die ist viel sketchartiger und die Folgen sind auch kürzer und so. Aber diese Grundidee, das hatte eben Pyjama Pictures gesehen und denen gefallen und dann an mich rangetragen.
Du hast es eben schon gesagt mit Bezug auf die Dialoge. Du, auch deine Co-AutorInnen, würde ich sagen, ihr seid nicht mehr 16.
Leider nicht.
Ich habe ein Interview mit dir gehört, ein bisschen älter, wo du mal gesagt hast, um was zu schreiben, muss ich ein Gefühl dafür haben.
Ja.
Deswegen würde mich interessieren, woher hast du das Gefühl hier genommen? Also bleibt in der Schule doch irgendwie alles gleich so über die Jahre oder?
Ich entscheide tatsächlich diese Projekte fast immer nach Gefühl und da war es auch so, dass ich eben von Pyjama Pictures gefragt worden bin und ich hatte eigentlich zu viel zu tun und habe gesagt, nee, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich immer wieder daran denken musste. So an meine eigene Schulzeit, an Dinge, die ich lustig fand, an den Stoff einfach. Und dann hat mich Tina Ermut, eine Produzentin eben auch von Pyjama Pictures, angerufen und hat gesagt, willst du nicht doch nochmal überlegen? Und ich habe gesagt, du, muss die ganze Zeit an diese Serie denken. Ich glaube, ich mache das doch. Und was jetzt den Stoff betrifft, also ich weiß natürlich nicht immer jetzt, wie 16-Jährige sprechen. So. Und ich finde, da muss man auch eben die Autonomie haben zu sagen, hey, das könnt ihr besser so oder das Vertrauen in den Cast. Aber die grundlegenden Dinge sind ja gleich geblieben. Also worum es an der Schule geht. Ne? Es geht darum irgendwie, dass man nicht irgendwie verschnürt in die Mülltonne gesteckt wird und irgendwie sich da irgendwo auf dem Schulhof positioniert und dieses Erwachsenwerden und gleichzeitig irgendwie, ja, die Schule ist ja auch irgendwie so ein Kampf so, der auf dem Pausenhof und das kenne ich natürlich auch noch selber so und wer bin ich, wie positioniere ich mich, so wie überlebe ich den Tag und so und dann vor den Kulissen natürlich irgendwie, dass man auch jemanden gut findet oder sich verliebt und so, das sind ja Dinge, die bei mir genauso waren wie jetzt. So.
Gab es trotzdem auch Unterschiede, wo du irgendwie gedacht hast, oh, da muss ich meine eigene Erinnerung an die Schulzeit ein bisschen updaten im Vergleich zu heute?
Ja, also wir haben das natürlich auch recherchiert, ne? Also wir haben ja mit Leuten auch gesprochen, mit Schülerinnen, die halt 16 sind und jetzt halt zur aktuellen Zeit auf Schulen gehen und wir haben auch mit Lehrerinnen gesprochen, also dass die Schule, die Stadtteilschule Wandsbek, die da eben dargestellt wird, fiktional, ist ja eher eine raffere Schule so. Das ist jetzt kein, weiß ich nicht, keine, ja, ich weiß gar nicht, wie diese Schulen tatsächlich heißen, weil ich da auch nicht drauf war. Aber jetzt nicht in einem total gut betuchten Viertel halt eine Schule. Und da haben wir natürlich auch schon recherchiert und geguckt, so, keine Ahnung, was gibt es da für Trends irgendwie. Viele haben uns erzählt, dass halt, das haben wir dann gar nicht mit aufgenommen, aber dass zum Beispiel diesen TikTok-Trend gibt, dass man irgendwie die Toiletten anzündet. Klar, zu meiner Zeit gab es kein TikTok, da hat dann halt niemand per TikTok-Trend die Toilette angezündet, aber die Toilette angezündet wurde, glaube ich, ja auch. Also ein paar Sachen haben sich verändert, aber die haben wir auch halt recherchiert und Leo ist ja auch 23, also der Regisseur, bei dem ist die Schulzeit jetzt nicht allzu lange her. Ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut abgebildet.
Jetzt hast du Jerks schon so ein paar Mal erwähnt, das Wort, was im Zusammenhang mit denen eigentlich ja immer fällt, ist Fremdscham. Und Scham ist ja auch gerade was, wenn man jugendlich ist, was ganz wichtig sein kann im eigenen Leben. Ist das was, was ihr anzapfen konntet oder auch wolltet, ganz bewusst?
Ja, das haben wir schon auch gemacht. Also und auf jeden Fall, also ich glaube, ich weiß nicht, also wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, ich habe mich eigentlich von 14 bis 17, glaube ich, durchgehend geschämt für irgendwas.
Aber ist das dramaturgisches Gold dann, oder?
Dramaturgisches Gold, ja, ich glaube, also es geht gar nicht in den Sachen, die ich jetzt mache so, oder auch darum, immer zu sagen, was da passiert, sondern die Sache ist ja, wie man das erzählt. Und ich weiß einfach, also von der Tonalität her, ich finde zum Beispiel Jerks wirklich sehr lustig und das ist einfach eine Humorfarbe, die ich mag. Und natürlich ist es dann ratsam, auch mit Produktionsfirmen zu arbeiten und mit Kreativen, dessen Tonalität man eben mag im Humortechnisch, klar.
Was wird dein nächstes großes Projekt? Fiktion oder Journalismus?
Beides. Also ich mache das weiter so. Ich habe ein großes fiktionales Projekt, da darf ich aber nicht drüber reden. Und ansonsten bin ich Journalistin und diesen Job mache ich ja auch einfach wirklich wahnsinnig gern. Also ich bin einfach wirklich gerne Reporterin und ich liebe auch diese Arbeit, wirklich irgendwo hinzufahren und mit Leuten zu reden. Und ich interessiere mich und ich glaube, das ist schon was, was einen zusammenhält, egal welche Form von Geschichten man jetzt erzählt. Aber ich interessiere mich wirklich für Menschen, ihre Geschichten, ihre Eigenheiten, auch ihre Abgründe. Und das ist, glaube ich, das, was mich antreibt am Ende.
Nora Gantenbrink, danke, dass du da warst.
Sehr gern.
Keks läuft, wie erwähnt, seit 16. Oktober auf Join. Und damit kommen wir zur Medienkritik. Wenn ich mich mit neuen Podcasts befasse, setze ich ja oft zuerst mal meine Formatbrille auf. Und das Format von Der Zerfall Babylons hatte ich so noch nie gesehen. Zumindest nicht von einem großen Produzenten wie, in diesem Fall, dem RBB. Eine 10-teilige Podcast-Serie, aber keine in Kapitel aufgeteilte Reportage oder Geschichte, wie sie inzwischen Standard geworden ist, sondern eine Reihe von Gesprächen zwischen einem Journalisten und einem Autor. Ein Austausch zu 10 historischen Romanen, die in 10 aufeinanderfolgenden Jahren von 1929 bis 1938 spielen.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin.
Doch ich muss wirklich sagen, die Ankündigung des Formats hat mich in diesem Fall deutlich mehr gefreut als das Ergebnis. Denn der Zerfall Babylons sitzt auf ganz merkwürdige Weise zwischen den Stühlen. Ganz vordergründig geht es in jeder Folge um Geschichte. Das suggerieren die Folgentitel, die mit einer Jahreszahl beginnen, die Interviewführung von Moderator Thomas Böhm, der Volker Kutscher immer wieder fragt, war das damals wirklich so?
Liefen damals 1931 wirklich uniformierte SA-Männer durch die Straßen, pöbelten Mitbürger an, verprügelten die sogar und die anderen schauten weg?
Und auch das Intro, das jede Folge eröffnet, zeigt die Gleichzeitigkeit der Ereignisse im jeweiligen Jahr.
1929. Auf dem Alexanderplatz werden Pornobilder verkauft mit Friedrich dem Großen beim Sex. Die Nazi-Zeitung Der Völkische Beobachter erscheint erstmals in Berlin. Beim Patentamt wird eine Taschentuchmarke namens Tempo eingetragen. Am Berliner Hermannplatz werden Unbeteiligte bei einem Einsatz der Polizei gegen Kommunisten erschossen. In Hollywood gewinnt der deutsche Schauspieler Emil Jannings den Oscar als bester Hauptdarsteller. Und in Volker Kutschers Roman Der nasse Fisch kommt ein traumatisierter Kommissar namens Gereon Rath nach Berlin und begeht im Kokainrausch einen Mord.
Doch Volker Kutscher ist kein Historiker, er ist Autor. Und auch Thomas Böhms Fachgebiet ist Kultur, nicht Geschichte. Deswegen bleiben Fragen und Antworten oft einigermaßen vage, bevor die zwei Männer zu ihrem eigentlichen Expertenthema überleiten können, den Romanen. Und auch das wäre in Ordnung, wenn sie wenigstens dann in die Tiefe gehen würden. Zu Kutschers Rechercheprozess etwa oder der Art, wie er seine Plots konstruiert. Aber daraus wird dann meist auch nichts, weil Kutscher und Böhm pro Folge nur 30 Minuten Zeit haben, in denen sie ja, wie gesagt, auch schon über die historischen Hintergründe sprechen und außerdem immer wieder an Punkte kommen, wo sie zu vorbereiteten Einspielern überleiten, in denen Fritzi Haberland Stellen aus den Büchern vorliest.
Ihm wurde klar, dass er das niemandem würde verkaufen können. Er hörte den Staatsanwalt seine Fragen stellen. Wie war das noch gleich? Warum haben Sie Kokain genommen, Herr Kommissar?
Am Ende wirkt Der Zerfall Babylons auf mich wie ein Stück Fanservice. Und der größte Fan scheint Thomas Böhm selbst zu sein, der Kutscher und Haberland am Ende jeder Folge für die inspirierende Zusammenarbeit dankt und mir persönlich etwas zu verliebt in sein Gegenüber ist, womit er leider ein klassisches Klischee über das Feuilleton bestätigt. Der Zyniker in mir muss noch hinzufügen, dass der Podcast sich wie der Versuch der ARD anhört, aus dem Flagship-Projekt Babylon Berlin noch den letzten Tropfen Content herauszuquetschen, bevor die Serie nächstes Jahr endet. Und das nach all den anderen Tie-Ins, die es über die Jahre bereits gab, etwa den opulenten und übrigens exzellenten Hörspieladaptionen der ersten beiden Romane unter der Regie von Benjamin Quabeck, an denen Thomas Böhm ebenfalls schon beteiligt war. Kurzum, ich weiß einfach nicht, ob es wirklich notwendig war, Kutscher eine weitere 10-teilige Werbesendung für seine ohnehin erfolgreichen Romane zu schenken, die einfach, ja, wenig journalistischen Mehrwert bietet. Klar, in jeder Folge stecken trotzdem interessante Infos und Gedanken, aber ein bisschen mehr hätte es schon sein dürfen. Der Zerfall Babylons erscheint seit 29. September in der ARD-Mediathek und als freier Podcast-Feed. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wir würden wirklich gerne wissen, was ihr an diesem Podcast mögt oder was wir anders machen könnten. Schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall und ich freue mich ebenfalls über Feedback. Wenn ihr noch jemanden kennt, der überlegt, vom Journalismus in die Fiktion zu wechseln oder umgekehrt, schickt dieser Person doch einfach jetzt direkt einen Link zu dieser Folge. Und wenn ihr in 2 Wochen eine neue Episode hören wollt, dann abonniert Läuft doch einfach. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.